Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich zweimal geht es heute bei uns um Preise. Pucke und Scheun hat es schon angekündigt. Gestern wurde der Deutsche Sachbuchpreis verliehen. Wir würdigen den aktuellen Preisträger. Und dann haben wir noch einen in persona. Ein Gast, bei dem man nicht sofort an Literatur und Bücher denkt, sondern an spektakuläre Projekte und Gebäude, die der afrikanischstämmige Architekt Francis Kéré realisiert hat und dafür mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. Höher geht's nicht für einen Architekten. Seine Arbeiten kann man sich jetzt in einem prachtvollen Band anschauen, dessen Titel schon seine spezielle Kunst verrät. Als Geschichtenerzähler versteht sich Francis Kéré, nämlich Building Stories. Davon lassen wir uns erzählen. Und damit willkommen zur Lesart allerseits. Gestern war es wieder eine schöne literarische Feier. In der Hamburger Elbphilharmonie wurde der Deutsche Sachbuchpreis verkündet und verliehen zum 6. Mal jetzt schon. Als sachliches Pendant zum Deutschen Buchpreis hat die Auszeichnung ebenso hohes Renommee gewonnen. Mit 25.000 Euro ist er gleichfalls genauso fein dotiert. Und im Studio ist unser Lesart-Kollege und Sachbuchredakteur Christian Raphansel. Grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Nochmal, genau. Acht Bücher waren nominiert. Ja. Christian, die Jury hat sie unter insgesamt 239 Titeln ausgewählt, die seit April 2025 erschienen sind. Bevor wir auf sie kommen, hören wir uns den Augenblick der Verkündung mal an. Sebastian Gugolz vom Börsenverein hatte die Ehre.
Den Deutschen Sachbuchpreis 2026 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Konstantin Richter, 300 Männer.
So, also 300 Männer von Konstantin Richter. Wir haben natürlich schon über alle Bücher berichtet und hatten die Autoren auch zu Gast. Aber Christian, jetzt nochmal grundsätzlich, was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein Buch eben über 300 Männer. Nicht immer dieselben 300 Männer, sondern über die Zeit immer neue 300 Männer, die sich aber sehr, sehr ähnlich waren. Nämlich Wirtschaftsbosse. Seit 1870, so mit der Gründung der Deutschen Bank bis im Grunde so zur Jahrtausendwende. Und das Ganze ist ein Buch über das System der Deutschland AG. Also diese ganz engen Verflechtungen zwischen Großunternehmen, Banken, Versicherungen und eben immer derselbe Typus alter Mann, wie auch Konstantin Richter das sagt, konservativ im Führungsstil, den muss man nicht unbedingt nachweinen, aber sie haben ja so Stabilität eigentlich reingebracht, mit so gegenseitigen Verflechtungen, jeder sitzt dann da irgendwo in Aufsichtsräten, die Unternehmen waren aneinander gegenseitig beteiligt, manchmal bis hin zur Klüngelei und Korruption und ja eben immer Männer. Also Frauen tauchen da quasi nicht auf, wurden da lange rausgehalten, genauso wie neue Ideen. Das war das Buch, das da ausgezeichnet wurde.
Der Applaus im Saal der Elbphilharmonie war ja brausend laut. War es also eine klare und richtige Entscheidung?
Ich würde sagen, nicht unbedingt eine zwingende Entscheidung, weil damit, also ich hatte nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch vorher so natürlich so ein bisschen umgehört mit Kolleginnen und Kollegen und keiner hat so richtig damit gerechnet, weil die Gegenwartsbezüge, die Relevanz fürs Heute sind bei anderen Büchern, die nominiert waren, durchaus klarer gewesen. Also es gab so ein Zukunftsszenario-Buch im Choose-Your-Own-Adventure-Stil von der NATO-Militärstrategin Florence Gaub oder die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova über Putins Russland oder auch ein Buch über die immer enger werdende Meinungsfreiheit von Rune Steinke. Das springt einen alles deutlich mehr an, dass es mit der Gegenwart zu tun hat. Die Deutschland AG, die ist ja nun schon sehr lange tot, irgendwie seit den 90ern würde ich mal sagen. Aber auch das lässt sich natürlich mit Gegenwartsbezug lesen. Das hat dann Konstantin Richter danach nochmal in einem Interview hier im Deutschlandfunk Kultur gesagt. Und der hat das gesagt, naja, da ist viel untergegangen, was zu Recht untergegangen ist, aber
die Frage ist jetzt, was ist eigentlich die Identität der großen deutschen Unternehmen heute? Und da würde ich sagen, dass ein Teil dieser, sagen auch der Sozialpartnerschaft, der Resilienz und vielleicht auch der Netzwerke, ein Teil dessen, das könnte man auch wiederbeleben. Es müsste nur ganz anders sein als früher.
Und ganz grundsätzlich könnte man sagen, irgendwie so, das ist vielleicht auch typisch, dass der gewonnen hat, weil trotz wechselnder Jury hat der Deutsche Sachbuchpreis in den letzten Jahren immer wieder Historikerbücher ausgezeichnet.
Was will der Preis eigentlich überhaupt auszeichnen? Was sind denn die Kriterien? Gibt es sie in diesem Sinne überhaupt?
Ja, Relevanz des Themas, ganz offensichtlich bei einem Sachbuch, Qualität der Recherche, auch das ist da natürlich eingelöst und dass es sprachlich nahbar ist, vielleicht sogar irgendwie unterhaltsam. Das hat sich durchgezogen. Ich finde, das gilt für alle acht Bücher. Das hat auch der Jury-Sprecher nochmal betont, der diesjährige. Das ist der Hamburger Buchhändler Pascal Matthäus und der hat das sehr betont.
Ich denke, es ist doch sehr auffällig, dass die erzählerischen Elemente eine große Rolle spielen in allen 8 Sachbüchern. Es wird erzählt und das ist, glaube ich, nicht nur eine äußerliche Form, wie ist interessant und ist wichtig und ist auch noch gut geschrieben, sondern das scheint mir auch ein wichtiges Signal zu sein, dass Menschen, das erzählende Tier, Geschichten erzählen und auch mit der eigenen Person beglaubigen und dann aber auch das Publikum involvieren und das Publikum ansprechen und zur Antwort einladen.
Ja, aber apropos KI, könnte man ja sagen, der Mensch ist das erzählende Tier, das ist die erzählende Maschine, so eine Preisverleihung. Ja. Ist ja auch meistens abends so der Selbstvergewisserung der Buchbranche. Ich meine, die können die Verlage gerade gut gebrauchen angesichts von künstlicher Intelligenz, oder?
Das stimmt. Das ist immer so ein Selbstversicherungsabend. In den letzten Jahren ging es immer darum, wir mit dem Sachbuch gegen den Populismus. Diesmal war es ein bisschen so, wir mit dem Sachbuch gegen die KI. Also alle, die auf dem Podium standen, haben das irgendwann mal gesagt. So dieses Sachbuch, das eben langsam ist, das nicht userorientiert zugeschnitten ist, sondern wirklich dadurch auch neue Perspektiven eröffnet. Das war natürlich ein bisschen arg idealisierend, muss man schon sagen. Und dann auch immer ein Loblied auf den nicht algorithmusgetriebenen Online-Buchhandel, sondern eben den unabhängigen kleinen Buchhandel. Und da hat dann der Börsenverein-Vorsteher Sebastian Gugolz, der hat das nochmal genutzt für so einen kleinen politischen Seitenhieb und hat sich da so um 3 Ecken rangerobbt, indem er darüber anfing zu reden, wie denn ein Sachbuch geschrieben wird. Ich habe diesen sich im Kreis drehenden Gedanken auch mal mitgebracht.
Sie erfassen, was die Welt um uns herum ausmacht. Das Erfassen geht dem Verfassen des Sachbuchs, also dem Ordnen und Reflektieren und der Niederschrift voraus. Als interessierte Leser können wir uns dann mit der Sache, die in dem Sachbuch erfasst und verfasst ist, befassen. Ich will diese spitzfindigen Wortklaubereien aber nicht noch weiter auf die Spitze treiben, sonst lande ich irgendwann noch beim Verfassungsschutz. Und diese Sache soll heute Abend bei dieser Preisverleihung wirklich keine Rolle spielen.
Okay, das war natürlich ein netter Seitenhieb. Ich meine, es klingt trotzdem ziemlich gut gelaunt. Ich meine, du hast den Verleihungsabend, Christian, jetzt im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, doch ein bisschen als arg routiniert und wenig originell kritisiert. Wie war es denn gestern so stimmungsmäßig?
Also vom Ablauf auch nicht origineller. Es war trotzdem, ja, es war stimmungsvoller. Und ich finde, es war ein menschlicherer Abend, was auch ein bisschen daran liegt, dass einige von denen, die auf der Bühne standen, erkennbar nervös waren, auch der Preisträger selber, der, glaube ich, nicht wirklich damit gerechnet hatte. Das hat dem Ganzen eine wirklich menschliche und damit schöne Komponente gegeben. Und ja, Sebastian Gugolz kann auch einfach gut reden. Also im Ablauf immer gerne noch weniger Routine, aber trotzdem war das schon ein Fortschritt, würde ich sagen.
Danke dir. Christian Drapanz, über den Deutschen Sachbuchpreis, der ist gestern Abend verliehen worden an Konstantin Richter für sein Buch 300 Männer. Das wird jetzt in den nächsten Tagen stapelweise wahrscheinlich in den Buchhandlungen liegen. Der Pritzker-Preis ist in der Architektur so rangmäßig etwas wie der Literaturnobelpreis, die höchste Ehre, die man als Architekt erringen kann. Und vor 4 Jahren hat ihn Francis Kéré bekommen, als erster Preisträger auch mit afrikanischen Wurzeln. Schon vorher war er prominent, aber jetzt reißt sich natürlich alle Welt um ihn und seine Ideen. Und viele davon sind jetzt in einem opulenten Bildband versammelt, in dem Francis Kéré von seiner Arbeit erzählt im Wortsinn. Building Stories, so der Titel. Heute ist Deutschlandpremiere und zuvor gibt er uns die Ehre. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Francis Kéré.
Guten Morgen.
Kilo schwer ist dieses Buch, Herr Kéré, uns auf den Tisch gekracht, muss man wirklich schon sagen. Und nicht nur wegen der wunderbar doppeldeutigen Überschrift Building Stories haben wir sofort gedacht, dieser Künstler muss zu uns, sondern vor allem, weil Sie darin über Ihre Bauten richtig literarisch schreiben, in Form einer persönlichen Ich-Erzählung nämlich. Sind Ihnen Gebäude genauso wichtig wie Geschichten?
Ja, Gebäude sind sehr, sehr, sehr wichtig. Aber Gebäude sind auch das Resultat von Geschichten. Geschichten, die wir bekommen von den Menschen, die uns beauftragen. Und darin sehen wir auch Geschichten, so die sich widerspiegeln. Geschichten aus unserer Begegnungen, aus unserer Kindheit, aus unseren Begegnungen.
Sie sind schon lange ein Deutscher, Herr Kéré, haben hier Abitur gemacht, studiert, betreiben hier in Berlin Ihr internationales Architekturbüro. Geboren sind Sie 1965 in Gando, einem Dorf in Burkina Faso. Ihr Vater war der Häuptling von Gando, hat Sie zur Schule in die nächste Stadt geschickt, damit Sie ihm seine Korrespondenz vorlesen können. 57 Jahre später gewinnt der Sohn den Pritzker-Preis. Wenn das der Plot in einem Roman wäre oder einem Film, würde man sagen, ja, das ist sehr charmant, aber ein bisschen weit hergeholt. Und doch ist es wahr.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich persönlich fange jetzt an, das anzunehmen, dass es meine Realität geworden ist. Aber ich habe lange immer gedacht, die haben da wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ja, ja, aber in der Tat, zu meinem Vater wollte, dass ich lesen und schreiben lerne, damit ich seine Korrespondenz verfasse oder lese. Und nun landete ich in Deutschland und dachte mir, ich möchte lernen, wie man baut.
Wie kamen Sie auf die Idee, Architekt zu werden? Ja. Hätten Sie auch Schriftsteller werden können oder Journalist? Ja. Oder?
Na, Schriftsteller, ja, das ist ein Kompliment, aber so weit ist es noch nicht. Also, aber alles ist möglich. Aber ob man das Talent dazu hat, das muss man dann abwarten. Tatsächlich bin ich zur Architektur gekommen, weil ich dann ein Stipendium bekommen habe. Und der hat mich nach Deutschland geführt. Und ich sollte ausgebildet werden als Entwicklungshelfer. Und dann kam ich nach Deutschland. Das waren 18 Monate. Die sind schnell vergangen, aber eine Ewigkeit Erfahrungen gesammelt, sagen wir so, weil wirklich eine total andere Welt.
Noch während des Studiums hier an der TU Berlin haben Sie Ihr erstes Gebäude gebaut, und zwar eine Schule für Ihr Heimatdorf Gandow.
Genau, mit dem Bau der Schule wollte ich einfach was schaffen, damit die Kinder in Gandow bleiben, bei ihren Eltern, ihren Freunden und das ABC lernen. Als ich Kind war, war das nicht der Fall. Heute hört man diesen Begriff to give back. Also immer so Leute, die alles dann geschafft haben, die versuchen, eine soziale Seite zu zeigen oder sozial aktiv zu werden. Aber in meinem Falle war es eine pure Notwendigkeit, dass man dann sich wirklich einsetzt, um dafür zu sorgen, dass die vielen, vielen Kindern, anderen Kindern auch eine Zukunft, eine bessere Zukunftschance haben durch Bildung. Ich bin in Deutschland gelandet, weil ich dann Schulbildung hatte. Und ich bin so weit gekommen, weil in Deutschland, dass ich nach wie vor wie ein Schlaraffenland betrachtet habe, man dann Zugang zu Bildung. Und das hat mich ermöglicht, so weit zu kommen.
Ein Markenzeichen von Ihnen ist das Material, mit dem Sie fast alles bauen. Das ist der Lehm. Dieser Baustoff ist uralt, aber in der modernen Architektur von Beton und Glas mehr oder mehr verschwunden. Bei Ihnen ist Lehm ein Prinzip geworden. Wie kam das, Herr Carré?
Man muss wissen, dass seitdem Menschen in meiner Kultur bauen, Lehm war das also wirklich das meistbenutzte Baustoff. Und jetzt mit der modernen Zeit, also die Modernität, hat Einzug auch dort gefunden. Betonbauten, Glasbauten und so. Die Menschen haben das dann abgelehnt als arme Menschen Baustoff. In der Tat, wenn Lehm nicht gut eingesetzt wird, muss man dann jedes Jahr die Reparaturarbeiten vornehmen. Also ich habe gedacht, Mensch, die bauen nach wie vor mit dem Material. Aber die haben nicht die Mittel, um richtige Betonbauten zu verwirklichen oder kein Geld dafür. Ich möchte den Lehm einfach anders einsetzen, indem ich dann so wirklich das, was ich in Deutschland gelernt habe, auch wie man sorgfältig baut, einsetze, um was zu schaffen, was die Menschen inspiriert. Und ich habe Glück gehabt, das hat funktioniert. Die Leute haben eigentlich am Anfang gedacht, das ist ein Wunder. Es ist wirklich. Ich versuche dann die Leser nicht zu langweilen, aber wissen Sie, wenn Sie aus einer Kultur kommen, ja, und jedes Jahr ihr Haus wieder reparieren müssen und jemand kommt und baut ihnen eine Wand, die gerade ist und mehrere Regenzeiten übersteht, das grenzt für meine Menschen an Wunder. Deshalb ist Lehm wieder salonfähig, sehr, sehr sogar, dass ich letztes Jahr mit dem Team, mit deren Hilfe ich die Schule gebaut habe, dass wir ein Mausoleum gebaut haben für einen Helden, für den ermordeten Präsidenten Thomas Sankara, komplett aus Lehm und Laterit. Das hat es noch nie in meiner Kultur gegeben. Nie, nirgends in Afrika.
Richtig bekannt geworden sind Sie hier in Deutschland, Herr Carré, mit jenem Operndorf, das sich der leider schon verstorbene Christoph Schlingensief ausgedacht hat. Das Projekt war damals ziemlich umstritten. Warum soll man eine Oper nach Afrika bauen? Und dann wurde es eine große Erfolgsgeschichte. Und die deutschen Kritiker sprachen auch von einem Wunder, dass da jetzt sich erfüllt habe. Wie sieht es denn heute da eigentlich aus?
Wunderbar. Wie Sie wissen ja, nach dem Tod von Christoph Schlingensief, die Witwe Aino Labyrinth hat das Projekt übernommen. Und ich bleibe nach wie vor als Architekt und berate sie, betreue sie, wo sie immer kann und möchte. Und sie hat dann weiter das Projekt geführt. Wir haben eine Schule. Ich denke, Christoph Schlingensief wird das sehen und sagen, wow, das war mein Traum. Also wir haben daraus was gemacht.
Mit dem Pritzker-Preis kamen aber auch plötzlich ganz neue Auftraggeber aus aller Welt zu Ihnen. Las Vegas zum Beispiel wollte ein Museum von Ihnen und die Amerikaner meinten, wir brauchen Sie, um Kultur nach Las Vegas zu bringen. Ja. Wie war das für Sie? Ja. Jetzt kommt die ganze Welt und möchte was von Ihnen und es ist wahrscheinlich auch eins der Wunder für den kleinen Jungen aus Gando.
Nee, ich bin eigentlich dankbar über die Dinge, die dann eigentlich passieren. Wissen Sie, die Zusammenarbeit mit Christoph war ja so auch intensiv, dass man präsent in Deutschland war. Und ich hatte dann gedacht, wow, ich will nicht mehr bekannt werden. Aber ich habe dann weiter gearbeitet und plötzlich kam dieser Preis und man sieht dann andere Anfragen. Und dann so, wenn man sich, ich will nicht Zeit nehme, dann bleibe ich und setze und sage mir, du, warum du? Und ich denke ab und zu mal, wenn ich dann sehe, was in der Welt passiert, dann sage ich mir, ich bin nicht fürchterlich gläubig, also ich respektiere Religion, ich bin in diesem Hinsicht vielleicht religiös, aber ich sage mir, es kann keinen Gott geben, angesichts der Umwälzungen und der Brutalität unserer Welt heute. Aber wenn ich an Francis Quéret denke, wenn ich an mich denke,
dann gibt es einen.
Und dann sage ich, mein Gott, wenn es einen gibt, dann hat ja die ganze Energie nur auf mich konzentriert. Warum komme ich so weit? Also wirklich. Und das sind die Dinge, die man versucht im Buch auch so darzustellen, dass man lieber erzählt, als dann anzufangen, mit den Regeln der Architektur über Architektur zu sprechen. Aber über die Menschen und die Zufälle und das Glück, was man hatte.
Erzählen Sie uns mal vom Goethe-Institut, vom neuen Goethe-Institut in Dakar im Senegal, das Sie im April dieses Jahres eröffnet haben. Es ist ebenfalls ganz aufs Leben gebaut. Wie haben Sie denn die Goethe-Leute und das Auswärtige Amt davon überzeugt? Stichwort strenge deutsche Bauvorschriften. Gab es da Schwierigkeiten?
Also von der Strenge ist ja klar, Deutschland ist eine durchaus durch und durch organisierte Nation, eine Gesellschaft, die von einer Bürokratie auch die streng ist. Wenn Normen und Bürokratie daraus auslegen, Sicherheit zu bringen, das ist natürlich gut. Wenn man aber dann nach außerhalb Deutschland baut, man trifft auf eine andere Art des Machen, des Bauens. Und das ist dann zwei Welten, die aufeinander prallten. Und ich war der Schiedsrichter. Aber man muss dann wirklich das Goethe-Institut loben, dass sie wirklich mutig waren und gesagt haben, wir sind eine wichtige deutsche Institution, dennoch werden wir unser Gebäude in Dakar mit Lehm bauen. Und das machen wir mit Francis Quéret. Sie hatten mich, meine Arbeit kennengelernt und wollten, dass ich ihnen helfe, ihre Vision zu verwirklichen. Und dadurch als Motor für Innovation, Motor für die Anerkennung von Materialien, die eigentlich, wenn sie gut eingesetzt werden, sehr viel Möglichkeiten im Kontinenten schaffen wird, ganz afrikaweit.
Sie haben die Pavillons des Instituts um einen großen Affenbrotbaum herum gruppiert. Der Baobab, der wird umgangssprachlich auch Palaverbaum genannt, weil sich dort die Dorfgemeinschaft trifft und sich Geschichten erzählt. Was stellen Sie sich vor, Herr Quéret, welche Geschichten man sich unter Ihrem Goethe-Palaverbaum wohl erzählen wird?
Sehr viel. Man wird sehr viel erzählen. Man muss wissen, dass da beim Bau, es ist nicht zufällig. Also die Leute, die so wirklich dran waren, mich dann eingeladen haben, die wussten, das Grundstück ist neben dem Museum Leopold Sédar Senghor. Das ist auch einer der bekanntesten Philosophen des Kontinenten. Und er liebte und schätzte Goethe. Da haben wir jetzt Mauern an Mauern oder Gehöft an Gehöft ein Kulturzentrum. Und es ist unter diesem Baum, unter dem Palavertree, der Baobab, der dort steht, der vom Goethe-Institut umschlossen wird, da würde man darüber diskutieren, wie das hochentwickelte, technologisch und wirtschaftlich entwickeltes Deutschland Afrika treffen soll. Und wie man wirklich Austauschmöglichkeiten schaffen wird. Wie Kultur aus Afrika nach Deutschland den Weg finden wird oder junge Menschen den Weg finden wird. Und auch Deutsche, wie Deutsche verständlich für diesen Kontinenten finden und mehr zusammenkommen könnte. Ja, das ist, was man erhofft. Aber im Grunde genommen, wenn Sie da kommen und sehen, wie junge Menschen um diesen Gebäude rumlaufen und gierig Informationen über Deutschland sammelt und die Deutschen über die Begegnungen, über Goethe auch manchmal vermitteln, ja, dann merke ich, dass wir tatsächlich das Glück hatten, wirklich aus Lehm, so Gebäude zu schaffen, die um den Palaverbaum entwickeln und wirklich Deutschland und Afrika, wirklich nicht nur Senegal, Afrika zusammenbringt.
Francis Quéret, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen, vielen Dank.
Und alles Gute Ihnen für Building Stories. Premiere ist heute in Berlin. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Die Witwe von Christoph Schlingensief, Aino Laberenz, wird mit Ihnen auf der Bühne stehen. Im Taschenstore in der Berliner Schlüterstraße. Und dort im Taschenverlag ist auch der Band erschienen, Building Stories, im Großformat mit 444 Seiten für 75 Euro.
Straßenkritik.
Hello, my name is Jane Malkin. I live in La Jolla, California.
Hallo, mein Name ist Jane Malkin. Ich lebe in La Jolla, Kalifornien, und ich war schon immer fasziniert von Indien. Direkt nach meinem College-Abschluss bin ich dahin gereist in den 60er Jahren. Später wurde ich Designerin. Die Farben, Muster und Designs, das ist einfach eine unglaublich faszinierende Kultur. Deshalb habe ich auch immer gern Bücher gelesen, die in Indien spielen. Und ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe und das mir wirklich gut gefallen hat, heißt The True True Story of Raja the Gullible and His Mother von Rabbi Alameddin. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte über die Beziehung zwischen einem jungen Mann und seiner Mutter, die Beziehung zu den Nachbarn und wie seine Mutter in dieser sehr kleinen Wohnung lebt und sich einen riesigen Esstisch anschafft, der fast den ganzen Raum einnimmt, den sie aber unbedingt behalten will. Alle müssen sich an der Wand entlang drücken, um da vorbeizukommen. Das ist wirklich sehr lustig. Auch wie der Sohn noch beschließt, unabhängiger zu werden, sodass sie versuchen, diese ohnehin schon kleine Wohnung aufzuteilen. Es ist einfach sehr gut geschrieben und humorvoll. It's very well written and it's humorous.
Unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen kommen diese Woche alle aus Kalifornien. Wir glühen so ein wenig vor auf die Feierlichkeiten zu 250 Jahren Unabhängigkeit der USA. Und heute macht uns Jane Malkin Appetit auf dieses Buch The True True Story of Raja the Gullible and His Mother, den Roman von Rabbi Alameddin, dem arabischstämmigen Autor aus den USA. Die deutsche Ausgabe, die ist bei C.H. Beck erschienen unter dem Titel Die wirklich wahre Geschichte von Raja, dem Gutgläubigen und seiner Mutter. 350 Seiten der Umfang, 26 Euro der Preis. Übersetzt hat den Roman Werner Löcher-Lawrence.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und heute mit einem Jugendbuch, das ins alte West-Berlin der späten 1980er Jahre führt. Limeboy heißt der Roman, den Martin Muser geschrieben hat. Und bei diesem Namen spitzt man sofort die Ohren, weil der Berliner einer der höchstgelobten Kinder- und Jugendbuchautoren der letzten Jahre ist. Mit seinem Debüt Kinderbuch Kano Woni Wahr Sein ging das los. Und inzwischen gibt es mehrere ebenso erfolgreiche Fortsetzungen. Auch für sein erstes Jugendbuch, weil wurde Martin Muser gefeiert, ein regelrechter Psychothriller war das. Dafür bekam er den Lux des Jahres, eine der begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Die Erwartungen sind also hoch. Für diesen Limeboy im Studio ist unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Also, weil war dieses erste Jugendbuch groß gefeiert. So ein Horrortrip ins Berliner Umland. Jetzt soll es mitten in die Stadt gehen, nach West-Berlin mit Mauer und allem. Ist Limeboy auch wieder so gut, mal ganz platt gefragt?
Also ich muss sagen, ich habe mich so gefreut. Ich habe mir das Buch extra schicken lassen, auch noch nach Hause, weil ich es hier im Sender nicht rechtzeitig bekommen habe und war so wirklich so, yay, jetzt der neue Muser, habe mich sozusagen entspannt zurückgelehnt. Und man muss wirklich sagen, blättert der Autor in Weil so ein bühnenreifes Kammerspiel des Grauens auf. Hervorragend ist Limeboy leider vor allem wirklich eins, langatmig. Im Buch erzählt der Autor von dem 18-jährigen Robert Wallner, der geht nach dem Abitur 1987 nach West-Berlin, weg aus der westdeutschen Kleinstadt, weg von der alkoholkranken Mutter, dem wortkargen Vater, rein ins Großstadtleben. Und hier soll jetzt eben alles gut werden, alles spannend werden, alles. Aber ich muss sagen, bei Muser klingt Berlin nach Kleinstadt, das klingt nach dröge, nach langweilig. Und in diesem Neustart von Robert ist wirklich nichts leicht und unbeschwert, sondern vom ersten Tag an überschattet diesen neuen Lebensabschnitt eine merkwürdige Schwermut. Also ich habe so ein bisschen gedacht, Limeboy, das hat ja was von Kleber. Und das ist auch so ein bisschen fast für dieses Buch. Es ist ein bisschen zäh, langatmig, bisschen zu langweilig. Leider, leider, leider.
Oje, oje, wann spielt er die Geschichte genau? Und was erlebt er? Kann doch nicht sein, dass er nichts erlebt in Berlin.
Ja doch, er erlebt natürlich irgendwie schon eine ganze Menge. 87 kommt er, die Mauer steht noch. Die Anreise mit dem Zug durch die DDR, vorbei an den Türmen und an diesen furchteinflößenden Grenzern. Damit geht's los. Das ist super realistisch. Und genau so war das ja auch. Und dann kommt eben Robert rein zu Verwandten. Da schläft er auf so einem Klappbett. Die Grenzlichter werfen die Schatten, weil das ist alles in so einem mickrigen Stadthaus am Stadtrand und hat so ganz viel eigentlich von der Stadt, die er gerade verlassen hat. Und dann zieht er nach Kreuzberg in den WG. Aber alles ist schwer. Der Mitbewohner Henning ist so ein wortkarger Taxifahrer, ein ewiger Student, der heimlich illegale BVG-Tickets herstellt. Und er fängt dann eine Lehre an und die Lehre ist auch irgendwie so, da sind alle fies gemein. Der Chef ist ein Schläger, der seine Frau regelmäßig haut. Also es ist alles nicht schön und das einzige Highlight, das jetzt in dieser Geschichte kommen könnte, ist Nova, eine geheimnisvolle junge Frau, mit der Robert schon im Zug nach Berlin angereist ist. Aber letztlich bringt die zwar Aufregung ein bisschen in sein Leben, aber vor allem bringt sie eins, nämlich unglückliche Liebe.
1987, da habe ich ein bisschen gezuckt, dachte, 87, da bist du auch gerade nach Berlin gekommen. Was war da los? Hey, Volkszählung, Inuit, 750-Jahr-Feier, David Bowie vom Reichstag. Ich meine, wie fängt der Autor denn so diese Zeit an, dieses Jahr so, ja, realistisch, Atmosphäre? Entsteht da so ein Berlin vor Augen?
Ja, es entsteht schon dieses, genau wie du sagst, also wenn man hier angekommen ist, wenn man das Berlin selber kennt, wir sind jetzt alt genug, um das zu kennen, dann entsteht hier wirklich ein detaillierter und eindrücklicher Blick auf dieses bürgerliche, enge West-Berlin. Das vermittelt sich unbedingt, aber diese Nischen, dieses Abenteuer, dieses es ist anders, das, was Berlin ja ausgemacht hat, West-Berlin ausgemacht hat, das klingt hier wirklich nur vereinzelt an. Da fallen dann mal ein paar Bars, Namen, Clubnamen, dann wird eine 1. Mai-Demo beschrieben. Aber das ist so nichts Fesselndes, beziehungsweise geht das alles, und ich glaube, das ist vielleicht das Problem, das geht unter in der Orientierungslosigkeit dieses 18-Jährigen.
Aber Martin Musser wurde auch immer so gefeiert für seinen Stil. Der war so ein super Schriftsteller. Wie liest sich das Buch?
Ja, also tatsächlich, seine Sätze sind geschliffen, sein Stil ist hervorragend. Er kann seinen Leserinnen und Lesern wirklich dieses Innenleben seiner Figuren, das macht er ganz erlebbar. Also Robert ist super glaubwürdig. Seine Suche, seine Erlebnisse, seine Ohnmacht, das spürt man wirklich schmerzhaft mit und denkt so, ja, das ist wirklich ein richtig schwerer Start aus diesem schrecklichen Elternhaus rein in dieses Leben. Aber mag das ein junger Mensch lesen? Da ist überhaupt kein Trost, habe ich so gesagt. Und dann ist dann auch so eine Szene dabei, dass der erste Besuch bei einer Prostituierten, der scheitert dann an der eigenen mangelnden Erregung. Die Liebe zu Nova, ich habe es ja schon gesagt, sie ist unglücklich, die ist mit einer älteren Frau zusammen, also sie ist bisexuell, das ist dann auch so ein bisschen schwierig. Der Schreinermeister, der Fiese, der scheitert zum Ende auch. Also ich glaube, das Buch, das richtet sich an 14-Jährige und ich glaube nicht, dass die bei diesem Buch abgeholt werden. Die sind ja selber mit sich beschäftigt. Die wollen ja nicht so was Düsteres. Die wollen ja so ein bisschen was, okay, wie kann es werden? Wie komme ich raus aus diesem Schlamassel? Und ich finde, da ist dann das Ende, dass dann Robert sich in Kunstgeschichte einschreibt und eine nette neue Nachbarin trifft. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen gelitten. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen so, das wäre jetzt das Positivste, was ich dem Buch abgewinnen kann. Es ist so eine zeithistorische Momentaufnahme aus der Perspektive des heute 65-jährigen Autors. Ja, für die Leute, also für uns hat das was, weil wir erkennen da vieles drin, vermissen vieles. Aber das Tempo, die Vielschichtigkeit, die Weil hatte, all das fehlt hier.
Ja, eine Welt ohne Handys und ohne Social Media und einen Anrufbeantworter hatten damals die meisten Leute auch nicht. Und aber Berlin ohne Sperrstunde, das war für mich das Tollste.
Party.
Ach ja, Mensch, Kim, danke dir für über Limeboy, der neue Roman von Martin Musser, jetzt im Carlsen Verlag mit 242 Seiten für 14 Euro. Lesen Sie selbst, prüfen Sie selbst und ja, vielleicht schließen Sie sich Kim Kindermann an, vielleicht auch nicht. Wenn Sie Ihre Rezension nochmal lesen wollen, dann wieder online.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Alles, was ich mitbrachte, war der Schmerz vieler Generationen, den ich seit meiner Geburt mit mir herumschleppe. Für eine einzelne Person ist er viel zu groß. Er muss sich irgendwann Bahn brechen. Er muss irgendwohin ausweichen. Und Brockhaus saß ja an diesem Tag stundenlang direkt neben mir.
Sie sind auf dem Weg zum Timmendorfer Strand. Amata Haller und ihr Chef Heinz Brockhaus. Amata bringt Brockhaus um. Warum, das erzählt das Buch So in etwa ist es geschehen von Sharon Dodua O'Toole.
Wir fahren jährlich nach Timmendorfer Strand, Mama und ich, um genau dort zu stehen, wo Opa aus dem Wasser gekrochen ist.
Amata fuhr an diesem Tag mit Brockhaus an den Timmendorfer Strand, auch um sich dort wie jedes Jahr am 3. Mai mit ihrer Mutter zu treffen. Denn an diesem Tag jährt sich der Untergang der Kap Arcona. Jene Katastrophe gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die ihr Großvater nur knapp überlebt hatte.
Würde er es heute tun, würden die Kurgäste bestimmt zu ihm eilen, ihm ihre Hilfe anbieten, den Notruf alarmieren. Oder? Ich hoffe es zumindest. Denn es sind mehr als genug schwarze Leben im Wasser verschwunden.
Amata kommt vor Gericht. Im Großteil des Buches folgen die LeserInnen ihrem Erinnerungsbericht. So in etwa ist es geschehen von Sharon Dodua O'Toole. Die Lesung heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Stuttgart. Übermorgen liest sie in Osnabrück, danach in Wiesbaden und in Bremen.
Tubi li ya Nino, fa fi kulli marra aqra'u fiha kalimatiki, ajidu tariqa al'audati ila al-bayt. Schreib mir, Nino, weil ich jedes Mal, wenn ich deine Worte lese, den Rückweg nach Hause finde.
Worte der syrischen Dichterin Lina Atwa an die Autorin Nino Haratischvili. Die beiden Frauen schrieben sich Briefe über Jahre hinweg und eröffneten sich und uns damit einen intimen Raum des Austauschs über Kindheit und Krieg, Erinnerung und verlorene Heimatorte. Gerade ist die Anthologie mit den versammelten Briefwechseln von AutorInnen im Exil aus fast 10 Jahren Weiterschreiben erschienen. Annika Reich.
Briefwechsel ist ein literarisches Verbinden, eine gemeinsame Erzählung der Welt, und die brauchen wir im Moment, wie wir finden, nötiger denn je.
Über ihr Schreiben haben sich zwischen vielen SchriftstellerInnen tiefe Verbindungen entwickelt, über persönliche und politische Grenzen hinweg. Die Buchpremiere von Wenn ich deine Worte lese, finde ich den Weg zurück nach Hause, heute Abend ab 20 Uhr im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Als Kinder lernten sie sich kennen, Ariel und Marissa. Die beiden verbindet eine sehr enge Freundschaft. Die Mädchen verbringen viel Zeit in dem Ressort von Ariels Eltern in Thailand oder auf einer nahegelegenen Insel mit Marissas Vater, einem Meeresbiologen. Sie entdecken Riffe und Strände und lernen tief zu tauchen, bis eine riesige Welle Ariel 2004 für immer verschluckt. Jahre später ist Marissa zurück in New York, verfolgt von der traumatischen Erinnerung an ihre Freundin. Autorin Tara Mannen liest heute Abend aus ihrem Buch Unter Wasser in Heidelberg.
Sie lässt mich nur in Ruhe, wenn ich mit einem Mann ins Bett gehe. Ich verbringe so viel Zeit allein, damit ich mit ihr zusammen sein kann. Und ich schlafe mit so vielen Männern, damit ich auch Zeit für mich habe.
Unter Wasser, die Lesung mit Tara Mannen, heute um 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Morgen Abend liest sie bei Dussmann in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.